Während sich Kanzler und Spitzenkandidaten in aller Öffentlichkeit behaken, sind im Hintergrund ganz andere Mächte am Werk, die Bundestagswahl in ihrem Sinne zu beeinflussen. Nur, dass wir sie kaum kennen oder erkennen. Auf den digitalen Plattformen tobt der Cyberwar, der Krieg im Netz. Und nicht alle gehen so platt vor wie Elon Musk, sondern äußerst raffiniert. Desinformation im Wahlkampf, wie groß ist die Gefahr? Jetzt in der Phoenix-Runde.
Phoenix-Runde.
Herzlich willkommen bei uns. Meine Gäste hier im Studio ist Jasmin Riedl. Sie sind Professorin für Politikwissenschaft an der Universität der Bundeswehr in München. Sie leiten ein Forschungsprojekt namens Sparta. Was sich dahinter verbirgt, erfahren wir im Laufe der Sendung. Arndt Freitag von Loringhoven ist Diplomat im Ruhestand. Sie waren Botschafter in Polen und in Tschechien. Auch an der Botschaft in Moskau waren Sie tätig. Und Vizepräsident des BND. Ein Buch von Ihnen ist auch erschienen mit dem Titel Putins Angriff auf Deutschland, Desinformation, Propaganda, Cyberattacken. Gergő Maskolo ist freier Investigativjournalist. Sie waren Chefredakteur des Spiegel und danach auch eine Zeit lang noch haben Sie die Recherchekooperation von NDR, WDR und Süddeutscher Zeitung geleitet. Schließlich der Soziologe Nils Kumka. Vom Sozium-Forschungszentrum der Universität Bremen. Auch von Ihnen passt eine Buchveröffentlichung aus dem Jahr 2022, Alternative Fakten zur Praxis der kommunikativen Erkenntnisverweigerung. Ja, an alle vielleicht die erste Frage. Was war denn für Sie der krasseste Versuch in der letzten Zeit, die öffentliche Meinung zu beeinflussen? Gab es Fake News, die aus Ihrer Sicht besonders perfide waren?
Also ich würde vielleicht mal anfangen mit etwas, was gar nichts mit den Wahlen und der Bundestagswahl zu tun hat, aber für mich wirklich sehr einprägsam war, nämlich im Zusammenhang mit dem Ahrtal-Hochwasser, mit der Flutkatastrophe. Da war es so, dass über verschiedene Social-Media-Plattformen es ging, dass Helferinnen und Helfer nicht vor Ort seien, die Feuerwehr oder die Polizei untätig oder nicht da sei. Und es ist dann so weit gegangen, dass tatsächlich das Personal vor Ort, die Helferinnen und Helfer vor Ort angegriffen wurden. Die Präsidentin des THW sich auch dazu geäußert hat, auch die Polizeien. Das fand ich sehr einprägsam, weil man wirklich diesen Überschwapp-Effekt vom digitalen Raum in den physischen sehen konnte.
Was war besonders perfide? Haben Sie da ein Beispiel in Erinnerung?
Perfide ist vieles, was mich in den letzten Wochen, glaube ich, am meisten überrascht hat, war in der Tat die Geschichte mit den bauschaumsabotierten Autos, die dann zunächst vermeintlichen Klimabewegten in die Schuhe geschoben wurden und wo sich dann im Nachhinein herausgestellt hat, dass vermutlich der russische Geheimdienst dahinter steckt. Ich fand es sehr aufschlussreich, weil diese Sabotageakte selber und dieser Versuch, sozusagen als grüne Aktion zu labeln, so plump war, dass man daran eben auch gut sehen kann, dass solche Formen von Desinformation eigentlich nur verfangen können, wenn es schon Akteure gibt, die ein Interesse daran haben, das zu teilen, weil sie sich gar nicht mehr so wirklich dafür interessieren, ob das stimmt. Also, dass wirklich Presseorgane sich hinstellen und sagen, das waren wahrscheinlich Klimaradikale, wenn da jemand einen Konterfei von Habeck hinterlässt, das fand ich bezeichnend.
Wie das genau diese Fake News sich möglicherweise auch auf ganz seriöse Medien auswirken können, da kommen wir noch dazu. Krass, plump, besonders perfide.
Krass, plump. Mich erinnert das an einen Film, ein Video, der vor anderthalb Jahren in Deutschland viral ging bei YouTube. Er nannte sich Heil Zelensky. Und da trat eine Gruppe von Bundeswehrsoldaten in ein Haus einer Familie in einer kleinen deutschen Stadt ein und sagte, alles, was sie haben, muss jetzt in die Ukraine. Wir räumen das jetzt alles hier aus, das ganze Hab und Gut. Und am Ende hing der Anführer ein Foto von Zelensky an die Wand und salutierte vor ihm. Heil Zelensky. Ich glaube, das muss man nicht groß kommentieren, aber soll natürlich unsere Solidarität mit der Ukraine unterminieren.
Da gibt es ja plumpe Fake News, aber eben auch raffinierte. Wie ist da eigentlich die Qualität von solchen Fake News einzuschätzen?
Ja, manchmal gibt es beides. Ich erinnere die Geschichte, die unmittelbar vor dem großen Angriff Russlands auf die Ukraine eine große Rolle gespielt hat, nämlich eine der liebsten früher sowjetischen, später russischen Erzählungen, nämlich dass vor allem mit amerikanischer Hilfe Massenvernichtungswaffen, Biowaffen hergestellt würden. Diese alte Geschichte wurde dann einmal noch mal aufgebohrt und zum Mitverdächtigen, zum Mittäter wurde das angesehene Bernhard-Nocht-Institut in Hamburg erklärt, einer führenden medizinischen Einrichtung dieses Landes. Und das war interessanterweise eine Geschichte, obwohl die russische Seite sich große Mühe gegeben hat. Sie hat sie im UNO-Sicherheitsrat vorgetragen, das russische Parlament, die Duma, hat den Bundestag aufgefordert, das gemeinsam zu untersuchen. Und gleichzeitig ist es eine der Geschichten, die vergleichsweise wenig verfangen hat, was einfach zeigt, wenn es dann irgendwann zu plump ist, dann glauben es nicht mal mehr die Putin-Fans oder diejenigen, die für Verschwörungserzählungen besonders anfällig sind.
Jetzt gibt es ja eine Umfrage des Verbandes der IT-Unternehmer. 88% der Wahlberechtigten gehen davon aus in Deutschland, dass ausländische Akteure versuchen, die Bundestagswahl zu manipulieren. Also der allergrößte Teil. Wie begründet ist diese Sorge?
Ja, das ist sie ohne Frage, weil daran, dass es diese Manipulationsversuche gibt, gibt es ja überhaupt gar keinen Zweifel. Es findet an jedem Tag ein regelrechter Angriff, würde ich sagen, statt auf die demokratische Infrastruktur dieses Landes. Im Grunde auf die kritischste Infrastruktur, die wir haben, weil es den beständigen Versuch gibt, politische Prozesse, demokratische Prozesse zu manipulieren, stärker zu machen, zuzuspitzen. In aller Regel geht es dabei ja nicht um Positionen, die nicht in der Gesellschaft auch tatsächlich vorhanden wären. Aber diese werden sehr viel größer gemacht. Also es wird simuliert, dass bestimmte Positionen in der Gesellschaft eine weit größere Verbreitung nochmal hätten. Sie werden zugespitzt, sie werden mit Halbwahrheiten oder mit ganzen Unwahrheiten versehen. Also dieser Angriff findet an jedem Tag statt. Welche Auswirkungen er letztlich hat, ist die wirklich interessante Frage, über die wir heute Abend sicher noch diskutieren.
Herr Kumba, jetzt ist diese Umfrage, hat ja auch einen beruhigenden oder positiven Aspekt, dass so viele Leute sich bewusst machen, dass das tatsächlich passiert, dass es also eine solche Einflussnahme geben kann oder auch gibt. Ist das schon mal ein gewisser Schutz vor allzu großer Manipulation?
Ob ich das beruhigend finde, weiß ich gar nicht. Es ist in der Forschung zur Desinformation allgemein so, dass wir oft in Umfragen finden, dass viel mehr Leute sich Sorgen darum machen, als meinen, schon mal damit konfrontiert gewesen zu sein. So wie die meisten Desinformationen, die bekannt geworden sind, ja auch über ihre Widerlegung in den ganz klassischen Massenmedien zu den Leuten kommen. Das heißt, die Sorge selbst imprägniert nicht dagegen, dass man vielleicht doch drauf reinfällt, wenn man was sieht, wenn man sich dann im Zweifelsfall für kompetenter hält, als man vielleicht auch ist. Das ist ein Problem. Und das andere Problem ist ja, dass wenn wir über Desinformation sprechen aktuell, wir auch einen abgeleiteten Effekt haben, nämlich ein zunehmendes Misstrauen gegenüber Informationen allgemein und sozusagen der Frage, wie man überhaupt noch vertrauen kann, was Dialog ja mindestens genauso schwierig macht. Und das wiederum ist ja was paradoxerweise durch diese Sorge befördert wird. Also ich will auch nicht sagen, man soll sich da keine Sorgen machen. Ich will nur sagen, so eine einfache Aussage wie 88% der Leute sorgen sich darum, ist weder eine gute noch eine schlechte Nachricht, sondern misst, glaube ich, erstmal nur, wie präsent das Thema in den Medien ist. Das schützt nicht davor, im Zweifelsfall auf was reinzufallen. Und es kann auch den negativen Nebeneffekt haben, dass es eine Form von Misstrauen schürt, die es dann schwierig macht, eigentlich über die zentralen Punkte zu sprechen.
Freitag von Loringhoven, wir haben ja vor allem Russland immer im Verdacht, und Sie haben darüber ja auch geschrieben, Desinformationsoffensiven hier zu starten. Da gibt es ja diese sogenannte Doppelgänger-Strategie oder Kampagne. Da wird mit dem Bild oder mit dem Layout eines bekannten, angesehenen Mediums, das wird gekapert und dann mit prorussischen Inhalten versehen, obwohl dieses Medium gar nicht prorussisch agiert. Wie erfolgreich ist Moskau eigentlich damit? Kann man das messen? Ist das eine erfolgsversprechende Strategie?
Ich wollte erst mal sagen zur Doppelgänger-Kampagne, das ist eine von mehreren sehr groß angelegten Kampagnen, die in Deutschland festgestellt wurden, aber auch in Frankreich und in den USA beispielsweise. Da werden eben Websites gefaked von bekannten Medien. Dann werden bestimmte Inhalte, Narrative dort eingepflanzt und dann per Algorithmen, per sozialen Medien selektiv verbreitet. Und das ist der eigentliche Effekt, dass da eine Verzerrung des Meinungsspektrums am Ende dabei herauskommt. Doppelgänger ist wahrscheinlich die bekannteste Kampagne. Es gibt eine andere, die heißt Storm 1516, funktioniert so ähnlich. Die kommt vom militärischen Geheimdienst und es gibt noch mehrere andere. Wir sehen, dass da Millionen von Inhalten auf diese Weise eben einseitig verbreitet werden. Das kann man tatsächlich messen. Was das am Ende für einen Unterschied macht bei dem Kreuzchen, den die Wählerin oder der Wähler dann ausmacht, das gelingt nicht zu messen, weil das tatsächliche Wahlverhalten am Ende eben ein hochkomplexes ist und nicht auf einen einzelnen Faktor reduziert werden kann.
Ich würde gerne einen Satz zur Doppelgängerkampagne noch sagen, weil sie unter anderem auch den Spiegel betrifft, deren Chefredakteur ich war und die Süddeutsche Zeitung, für die ich lange gearbeitet habe und heute arbeite. Das Perfide an dieser Kampagne ist, dass nicht wie in der Vergangenheit, wo man oft schon mit erfundenen Absendern gearbeitet hat, hier ganz gezielt ganz große Medienmarken, auch internationale Medienmarken ausgesucht werden. Und das Ziel ist nicht nur, deren Glaubwürdigkeit zu nutzen, um die Informationen zu verbreiten, sondern gleichzeitig auch die Glaubwürdigkeit solcher Medienmarken, die dafür zwangsläufig zuständig sein müssen, aufzuklären, Kontext zu liefern, einzuordnen, dauerhaft zu beschädigen. Und das ist eine besondere Form vor allem der russischen Desinformation und der aktiven Arbeit, die wir in den vergangenen Jahren sehen. Während es früher darum ging, bestimmte Botschaften zu lancieren, die man glauben sollte, glaube ich, dass das heutige Ziel in Wahrheit ist, dass man am besten gar nichts mehr glaubt. Dass man eigentlich niemanden mehr glaubt, dass der Boden so sehr ins Schwanken gerät, dass man den Eindruck hat, dass wenn es um Wissenschaft, Politik in unseren Ländern oder Medien geht, dass man ohnehin niemanden glauben kann. Und diese Erschütterung ist aus meiner Sicht der Versuch, diese Erschütterung herbeizuführen, das, was wir bei der russischen Arbeit sehen. Deswegen reiht sich nicht mehr eine Kampagne an die andere, sondern wir sehen viele, die parallel laufen und versuchen, das größtmögliche Ziel zu erreichen.
Jetzt geht es ja um die Frage, ob man Desinformation und vor allem die Auswirkungen, wir reden jetzt von der Bundestagswahl, aber auch von anderen politischen Entscheidungsprozessen, ob man das messen kann. Wenn ich das jetzt richtig verstanden habe, ich habe es gerade schon erwähnt, Sie haben dieses Sparta Forschungsprojekt, da wird mit Live-Monitoring werden da die Social-Media-Aktivitäten der Parteien im Netz verfolgt, also quasi rund um die Uhr und vor allen Dingen auf X und TikTok. Kann man denn daraus etwas schließen, auch für die politische Stimmung im Land und möglicherweise auch für das Wahlverhalten? Oder ist das zu unsicher, jedenfalls im jetzigen Stadium der
Forschungserkenntnis? Genau, es sind tatsächlich unterschiedliche Bereiche. Das eine, was wir machen, ist, dass wir Live-Monitoring des digitalen Diskurses machen zum Thema Bundestagswahl. Für die Plattform X beispielsweise sammeln wir oder wir versuchen, alles einzusammeln, was zur Bundestagswahl auf Deutsch spricht. Und mit diesen Daten, das sind aktuell so um die 500.000 bis 600.000 Social-Media-Posts, die wir einsammeln, versuchen wir schon, oder was wir machen, ist automatisiert zu klassifizieren, wie ist die Stimmung gegenüber dem politischen Personal. Aber auch, wie sprechen die politischen Parteien übereinander. Und das ist jetzt das ist die eine Frage, die Sie gestellt haben, inwiefern ist das ein Stimmungsbild, was Aufschluss über das Wahlverhalten gibt. Diesen einfachen monokausalen Schluss über die digitale Stimmung hin bis zum Wahlergebnis, das kann man nicht ziehen, weil die Sichtbarkeit und der Ton gegenüber dem politischen Personal auch viel damit zu tun hat, wie gut die Parteien ihre Unterstützerschaft mobilisieren. Das ist sozusagen das eine. Der andere Aspekt ist mit Blick auf Desinformation. Im Grunde mit diesem riesigen Datenschatz, den wir da täglich einsammeln, auch von der Plattform TikTok und YouTube, da haben wir quasi als Beifang, muss man schon sagen, auch desinformative Inhalte. Und die klassifizieren wir nicht automatisiert im Sinne von, das ist jetzt Desinformation oder nicht. Ich würde auch davor warnen, das vollautomatisiert zu machen, weil das wirklich schon eine qualitative Entscheidung ist. Also weil Desinformation bedeutet ja, dass eine falsche oder sozusagen irreführende Nachricht mit Schadensabsicht verbreitet wird. Und also das ist wirklich schwierig, einfach so zu machen und man macht sich hinterher zu so einer Art Wahrheitsagentur oder dergleichen. Was wir aber sehen, ist, dass sehr wohl desinformative Nachrichten eine außerordentliche Reichweite bekommen. Was ist es zum Beispiel? Ein ganz typisches Narrativ im Zusammenhang mit Wahlen ist Wahlbetrug. Und das greift genau auf das an, was Sie gesagt haben. Es geht darum, diese Vertrauensbeziehung, sei es jetzt in dem Fall des Bundestagswahlkampfes, zu den politischen Institutionen zu beschädigen oder in dem anderen Fall in Bezug zu den Wahlen. Weil was ist sozusagen der Knotenpunkt dieser Vertrauensbeziehung zwischen Bürger und Staat? Das ist der Wahlakt. Und wenn die Integrität der Wahl angezweifelt wird, dann ist das wirklich ein problematischer Punkt. Und diese Dinge verfangen. Das ist nicht so, dass das irgendwo gepostet wird und keiner sieht.
Das hätte ich jetzt noch gefragt. Außerordentliche Reichweite, da muss man natürlich auch fragen, welche Qualität hat dann diese Reichweite? Wird das einfach nur so rausposaunt und verpufft wieder? Oder verfängt das tatsächlich?
Also ich kann kurz eine Zahl dazu sagen. Ja, es sind ein einzelner Post von einem etwas reichweitenstarken Account, der kriegt 300.000 Ansichten. Der wird 10.000-fach geliked, also kriegt Unterstützerschaft und auch entsprechende Weiterverbreitung. Das ist schon auch sichtbar.
Jetzt können wir mal umgekehrt ja auch fragen, überschätzen wir möglicherweise die Qualität dieser Desinformation, dieser Fake News, auch in ihrer Wirkung? Letztendlich müssen sie ja irgendeine Wirkung haben, sonst wären sie ja sinnlos.
Ich bin fest davon überzeugt, dass wir es nicht überschätzen, sondern seit vielen Jahren unterschätzt haben. Und eigentlich erst in der letzten Zeit ist es gelungen, zum Beispiel diese Kampagnen, über die wir gerade sprechen, aufzuklären. Vorher haben wir die überhaupt nicht gesehen, sind aber trotzdem passiert. Und wir wissen ja gar nicht, was wir noch alles nicht sehen, was noch nicht aufgedeckt worden ist. Ich wollte noch einen Punkt sagen. Ich bin vollkommen einverstanden, dass es Verwirrung und Misstrauen schüren geht. Es gibt aber parallel auch bestimmte Narrative, bestimmte Meinungen, die Russland auch und vielleicht auch andere Akteure und unterstützen wollen. Alles ist sehr kompliziert. Also zum Beispiel die Unterminierung der Solidarität mit der Ukraine. Da gibt es viele, viele Beispiele. Flüchtlinge, Waffenhilfe und Ähnliches bei der Migration. Ist es so. Also man hat es immer mit einer Parallelität von solchen Dingen zu tun. Und zweitens, es geht auch nicht nur um Desinformation und Fake News, sondern diese Kampagnen verbreiten auch einfach Inhalte, Narrative, die Kreml-nah sind oder für Russland nützlich sind, auch wenn sie wahr sind.
Also es ist ja bei gerade was die Unterstützung der Ukraine angeht, ja so, dass zu Beginn des Krieges, der Europa in Angst und Schrecken erstmal versetzt hat, ja auch die klare Mehrheit in Deutschland für eine massive Unterstützung der Ukraine ist, auch mit Waffen. Das scheint ja jetzt in den ganzen Umfragen immer mehr zurückgegangen zu sein, je länger der Krieg dauert. Ist das eher eine Form des Überdrusses oder zu sagen, das hat eh keinen Sinn, diesen Krieg weiterzuführen, der kostet viel zu viele Opfer? Oder ist das möglicherweise auch ein Erfolg russischer Desinformationskampagnen?
Also es ist irrsinnig schwierig, bei Desinformation kausale Zurechnungen von Effekten vorzunehmen. Wenn das versucht worden ist, das war ja vor allen Dingen 2016 mit der Präsidentschaftswahl in den USA, das erste Mal auch in der Wissenschaft ein verbreitetes, dass man das probierte, es ist nie geglückt. Das heißt natürlich nicht, dass es keinen Effekt gibt. Aber man muss sich klar machen, dass diese Effekte wahrscheinlich meistens sehr viel vermittelter sind. Und gerade bei Umfragen ist es auch so, dass man auch da immer berücksichtigen muss, Umfragen bilden sowieso selten die Stimmung in der Bevölkerung ab, weil die meisten Menschen sich zu den meisten Fragen, wenn sie das erste Mal gefragt werden, in der Umfrage vorher noch nie so systematisch Gedanken gemacht haben. Und dann müssen sie da schnell eine Meinung haben. Und das ist ja auch sehr volatil. Das hat man auch immer wieder gemerkt in diesen Debatten um verschiedene Waffenlieferungen. Je nachdem, wie das politische Spitzenpersonal sich äußert, ändern sich die Zustimmungswerte auch mitunter ziemlich rasant. Das alles vorweggeschickt. Würde ich sagen, das, was wir an Desinformation beobachten und worüber sich die Öffentlichkeit sorgt, hat immer auch einen symptomalen Charakter. Also, was ich vorhin mit dem Bauschaum schon mal meinte, man merkt daran, dass diese Nachrichten so gut laufen, dass es Leute gibt, die sie glauben wollen oder die zumindest signalisieren wollen, dass sie sowas für wahrscheinlich halten. Und die Wahrscheinlichkeit nimmt zu, wenn die Stimmung sich ohnehin verschiebt. Das ist auch so eine rekursive Schlaufe. Natürlich ändert das die Meinung von manchen Leuten. Wir wissen aber, dass die Nachrichten in der Regel in Milieus zirkulieren, die ohnehin schon überzeugt sind. Und dass wir dann in der verstärkten Zirkulation oft auch sehen können, dass da sich Stimmungen verschoben haben. Und auch das ist ja ein erwartbarer Effekt, wenn der Krieg nun mal so lange dauert, wie er dauert, und eine Unsicherheit darüber entsteht, wie das weitergeht und was da noch alles passieren kann, dann ändert sich die Stimmung auch schon allein deswegen. Und das macht dann rezeptiv für bestimmte Formen der Information, die einem zugereicht wird. Gleichzeitig natürlich, Menschen lassen sich auch überzeugen. Es mag also auch sein, dass Menschen von diesen Meldungen überzeugt werden, aber das kann man im Nachhinein auch nicht mehr auseinanderrechnen.
Interessanterweise ist es ja so, dass wir an vielen Stellen gar nicht spekulieren müssen, sondern das erste Mal in der Geschichte der Desinformation kann man praktisch in Echtzeit durch das, was durch Leaks in Russland entstanden ist oder auch durch eine wirklich lesenswerte Anklage des FBI in Sachen der Doppelgängerkampagne, die Papiere aus den russischen Behörden nachlesen, bis hinauf in die Kreml-Administration, eine wirklich faszinierende Lektüre, in denen ganz offen darüber geredet wird und diskutiert wird, was hat in der Vergangenheit funktioniert, was hat nicht funktioniert, wie stellen wir unser Verfahren um. Und wo wir gerade die Frage der Ukraine diskutieren, dann finden Sie in solchen Papieren beispielsweise einen Satz, der heißt, schreibe einen Post im Namen einer 28-jährigen Deutschen, die sich Sorge wegen des Ukraine-Krieges macht, weil sie glaubt, dass sie im eigenen Land keine ausreichenden wirtschaftlichen Mittel mehr zur Verfügung stehen und dass es keine gute Zukunft für sie und ihre Familie gibt. Ganz sicher eine Position, die es in der Gesellschaft gibt. Aber diese Frau gibt es nicht. Und diese Frau tausend- oder zehntausendfach dupliziert durch diejenigen, die da sitzen und es schreiben und durch Bots verstärken, die gibt es auch nicht. Die Frage, welche Auswirkungen das letztlich auf unseren demokratischen Prozess hat, können wir, glaube ich, alle hier am Tisch nicht beantworten. Aber ganz sicher können wir davon ausgehen, dass es kein Gutes ist, weil wir uns ja darauf verlassen müssen, dass diejenigen, die sich zu Wort melden, tatsächlich existieren. Wenn es aber so ist, dass ihr Echo tausend-, zehntausendfach, millionenfach verstärkt, den Eindruck erweckt, dass es sich um Positionen handelt, die viel größer in der Gesellschaft sind, als sie tatsächlich sind, dann ist das, wo das Problem tatsächlich beginnt. Und deswegen ist es gut und notwendig, in diesem Bereich außerordentlich aufmerksam zu sein, weil etwas Wichtigeres als das Vertrauen in unser System existiert in unserem Land.
Das ist wie eine Art Fake-Diskussion in einer Fake-Gesellschaft.
Ja, aber ich würde gerne noch mal kurz auf diesen Punkt der Wirksamkeit oder der Auswirkungen zu sprechen kommen, weil klar, wir haben aus Forschungsperspektive wirklich ein Problem, diesen monokausalen Effekt zu messen. Allein schon deswegen, weil Desinformation ein Mittel ist, um eine bestimmte Strategie zu verfolgen. Auch deswegen, weil die Wahlentscheidung so auf vielfältigen Gründen und Ursachen fußt. Aber wir können zumindest plausiblerweise annehmen, dass es eine Auswirkung hat. Denn was wissen wir? Wir wissen, dass der Konsum von sozialen Medien beispielsweise hat einen Effekt kausal und korrelativ. Da gibt es eine gute Forschungslage dazu. Zu beispielsweise Vertrauen in Medien, in klassische Medien, Vertrauen in die Politik, Partizipation, Polarisierung und dergleichen. Und da sehen wir Effekte. Wir sehen zugleich, dass viel des desinformativen Inhaltes auf diesen sozialen Medienplattformen verbreitet wird, zum Teil technisch oder automatisiert unterstützt. Und wir wissen darum, dass sich ein großer Teil der sozialen Interaktion auch auf diese Plattformen hin verschoben hat. Insofern, warum sollte der allgemeine Social-Media-Konsum eine Auswirkung auf Vertrauen, auf politische Einstellungen dergleichen haben, aber die Desinformativen dann nicht? Das ist das eine, was wir plausiblerweise annehmen können. Und der zweite Punkt, der mir tatsächlich auch wichtig ist, nur weil Menschen nicht selber proaktiv oder wissend soziale Medienplattformen nutzen, heißt das nicht, dass sie diesem Content, diesen Inhalten nicht exponiert sind. Weil auch da sehen wir so Überschwappeffekte. Also beispielsweise ältere Leute nutzen vielleicht trotzdem WhatsApp und WhatsApp-Gruppen. Und dann wird im Grunde vielleicht von einer jüngeren Person ein Inhalt von TikTok oder von Facebook aufgegriffen, in dieser Familiengruppe geteilt und dann sehen das auch ältere Leute. Also wir haben das sozusagen über die Plattformen hinweg, über die Medien hinweg und auch über die Altersgruppen hinweg. Und das ist definitiv etwas, was man nicht unterschätzen darf. Und deswegen muss man das einfach ernst nehmen.
Darf ich noch ergänzen zur Plausibilität? Ja, zwei Sätze.
Ja, bitte.
Zum einen wissen wir, dass Russland Milliardensummen für Desinformation und Propaganda ausgibt. Das würde das Land nicht tun, wenn es nicht selber davon überzeugt wäre, dass es einen Effekt hat. Und zweitens wissen wir in Teilen, welche Ziele verbunden werden aus den Leaks, die gerade erwähnt wurden, dass etwa die AfD mindestens 20% bekommen soll, Zukunftsangst in Deutschland mindestens 55%. Und wir sehen auch, dass diese Ziele erreicht werden. Das spricht auch dafür aus meiner Sicht. Und es gibt ein Beispiel in Rumänien, wo eine ganze Wahl eben annulliert wurde, weil ein Kandidat doch massiv durch Russland in den sozialen Medien gepusht wurde.
Wobei das natürlich schon, ich wollte auf Rumänien gerade eingehen, es gibt ja offensichtlich die Gefahr eines massiven Vertrauensverlustes, zum Beispiel in staatliche Institutionen, in demokratische Einrichtungen. Da ist der, ich glaube, in den Umfragen hatte der niedrige einstellige Chance, Präsident zu werden. Beim ersten Wahlgang plötzlich hat er, glaube ich, 38%. Vorher ist er auf TikTok gepusht worden. Er hat eine prorussische Einstellung. Das Verfassungsgericht hat dann diese Wahl annulliert. Sie haben es schon gesagt. Das ist natürlich ein massiver Eingriff in diesen Wahlvorgang. Der ist ja auch verfassungsrechtlich nicht ohne. Bei uns ist er ja eher undenkbar. Aber ist das sozusagen die Notbremse dann in Rumänien gewesen? Oder gab es da noch andere Hintergründe, dass jetzt diese Wahl annulliert worden ist?
Ich denke, dass das war sicherlich eine Notbremse. Der Unterschied von dem Anfangsstadium bis zu den 38% war eben sehr, sehr, sehr groß. Und man hat dort sich gestützt auf die Erkenntnisse der Geheimdienste. Das ist natürlich rechtlich immer sehr, sehr schwierig, sich auf solche Erkenntnisse am Ende zu stützen. Wir haben in Deutschland gar nicht solche Möglichkeiten. Wir haben ja gar keine Vorschriften für das Thema Desinformation und Wahlen. Das wäre ein Fazit, ein Thema, mit dem man sich sicherlich künftig beschäftigen müsste.
Woran, jetzt haben wir darüber gesprochen, dass das passiert, im großen Stil passiert. Sie haben auch die Mechanik erklärt, solcher Desinformationskampagnen. Wenn wir jetzt viel in den sozialen Netzwerken unterwegs sind, ein Großteil der Bevölkerung tut das in unterschiedlicher Intensität. Woran erkennt man denn Fake-Webseiten eigentlich? Was sind die Merkmale oder sind die so unterschiedlich, dass es eher Glück ist, dass man im ersten Moment sieht, dass es schon eine Fake-Website ist?
Also bei der Doppelgänger-Kampagne war es dann doch vergleichsweise einfach zu sehen. Ich glaube, dass es prinzipiell so ist, wenn etwas besonders laut, besonders schrill, besonders unglaubwürdig daherkommt, dann ist es meistens ganz gut, nochmal nach einer seriösen Quelle zu suchen, wo man überprüfen kann, ob das eigentlich stimmig ist oder ob es nicht stimmig ist. Ja, das ist so. Man bewegt sich inzwischen in einem Umfeld, wo man sich nicht darauf verlassen kann, dass wenn man in sein Gerät schaut, dass das, was einem da begegnet, zwangsläufig auch wahr sein muss. Unglücklicherweise haben wir es auch mit Tech-Konzernen zu tun. Ich würde sagen, mein Berufsstand, die Medien haben auch irgendwie ihre eigenen Macken. Aber noch nie ist die Frage derjenigen, die für die Vermittlung von Informationen zuständig sind, hat noch nie in den Händen von solchen gelegen, die das allein unter Profitinteressen anschauen und ethische und handwerkliche Erwägungen mehr oder weniger nicht gelten lassen. Das finde ich außerordentlich beunruhigend. Ich finde es auch deshalb beunruhigend, weil wir sehen können, dass wir jetzt 4 Jahre hinter uns haben, wo man den Eindruck hatte, dass eine US-Regierung, aber auch die Tech-Konzerne jedenfalls erklärt haben, dass es ein gemeinsames Interesse gibt, sich mit dieser Problematik zu beschäftigen und ihr entgegenzuwirken. Ich glaube, dass wir jetzt in eine Phase eintreten, wo wir uns auf diese Unterstützung nicht mehr werden verlassen können. Geht bergauf.
Also ich würde eher annehmen, dass es vielen Menschen gar nicht so sehr auffällt, wenn sie auf so eine Webseite gehen. Also im Sinne von, ist jetzt die Adresse, die URL, ist die irgendwie einschlägig, ist das nachvollziehbar, entspricht das wirklich dem, was ich sonst von einer bestimmten News-Outlet, von einer Seite erwarte. Aber das, was Sie angemerkt haben, also wann man hellhörig wird, das wäre auch sozusagen für den Einzelnen, die Einzelne, mein erster Tipp. Immer dann, wenn etwas Sie emotional im Sinne von auch negativ sofort packt und so eine kleine Empörungsimpuls auslöst. Das ist vielleicht eine Idee, um mal noch mal zu überlegen, kann das wirklich wahr sein? Also es gibt da Desinformationen zu Merz oder auch Herrn Habeck, was beispielsweise Rentner betrifft, die im Grunde, wenn man mal zweimal nachdenkt, Hanebüchen sind, aber die sind gleich emotional greifend. Und wenn man sowas hat, dass man dann einfach noch mal kurz innehält, überlegt, wo kommt die Nachricht her? Und gerade was im emotionalen oder im familiären, im Nahbereich ist, da ist es so, dass man häufig gar nicht annimmt, dass man da einer Desinformation ausgesetzt sein könnte, weil es vielleicht auch gar keine Absicht ist. Da wird es einfach fälschlicherweise oder vielleicht auch schnell mal irgendwo draufgeklickt und was weiterverbreitet. Also, wenn es einen emotional anpackt, nochmal nachgucken und Informationen und Fakten prüfen, alternativen Quellen nochmal gegenprüfen.
Und Experten haben natürlich Möglichkeiten, die Dinge zu erkennen, die normale Menschen nicht so haben, an Übersetzungsfehlern etwa. Da steht dann manchmal Alternativa la Germanie, also die russische Variante von AfD, oder 1000 wird nicht TSD abgekürzt, sondern TC, was russisch ist, oder auch die Automatisierung von Verbreitungswegen. Daran kann man so etwas auch erkennen, dass es eben nicht Menschen sind, die die Dinge weiter verbreiten, sondern programmierte Algorithmen.
Es gibt es ja auch Fälle, wo solche Fake News verbreitet worden sind. Das sind ja auch ganz seriöse, angesehene Medien, die eigentlich ja sonst immer sagen, wir prüfen nach, wir betrachten das kritisch, auf den Leim gegangen, auch die Bauschaumgeschichte in den Auspuff war ja so ein Fall gewesen, da wurde ja auch erstmal aufgegriffen, bis klar war, dass das Kleinkriminelle waren, die über russische Messenger-Dienste angeworben worden sind. Das heißt, es passiert den Medien, den angesehenen Medien, die eigentlich das gerade nicht möchten und die korrekt und wahrheitsgemäß berichten wollen, ja eben auch.
Ich glaube, das ist ein wichtiger Punkt, den man festhalten muss. Es gibt keinen Schutz davor, auf sowas reinzufallen. Und auch gerade, was Sie gesagt haben, stimmt ja. Nur macht das ja gute Nachrichten auch oft aus. Also gute Nachrichten sind ja Nachrichten, die mich überraschen und mir was mitteilen, was ich vorher noch nicht wusste. Und die Unwahrscheinlichkeit steigert ja quasi den Wert der Nachricht. Und deswegen ist es natürlich für viele Medien auch immer schwierig. Ja, also gerade wenn die Meldung dann auch noch passt, dann ist so eine aufregende Nachricht natürlich was man sich nicht gern durch die Lappen gehen lassen will. Da gibt es Probleme, wobei das spektakuläre Einzelfälle in der Regel sind, wo so offensichtliche Falschmeldungen dann weiterverbreitet worden sind von klassischen Medienhäusern. Aber es findet eben statt. Ich glaube, dass es vor allen Dingen auch wichtig ist, sich nochmal klarzumachen, in was für Kontexten das passiert. Also es ist ja ein Unterschied, ob wir davon ausgehen, und ich glaube, in der Hinsicht überschätzen wir es manchmal, ob wir davon ausgehen, dass die primäre Funktion ist, Leute von dem zu überzeugen, was da geteilt wird. Oft genug sind das ja eher Katalysatoren für Kommunikationsgeschehen. Also das haben wir beobachtet, als wir in Social Media so Rekonstruktionen davon gemacht haben, wie zum Beispiel Corona-Leugnung sich verbreitet hat. Da werden Sachen nebeneinander diskutiert, die können gar nicht gleichzeitig wahr sein. Aber sie sind alle Aufregungsanlässe, um sich gemeinsam darüber zu unterhalten, dass die Regierung einem übel will. Und ich glaube, viel Literacy oder Fähigkeit im Umgang mit solchen Informationen ist auch, solche Kontexte zu erkennen und dann zum Beispiel festzustellen, dass in solchen Kontexten Widerlegen auch nichts hilft. Ja, das wird sogar teilweise als Strategie eingesetzt, jetzt wollen die Experten uns mundtot machen oder so. Das ist was völlig anderes als in der Familien-Chat-Gruppe, wenn jemand, den ich persönlich kenne, sowas teilt und ich ihm dann sagen kann, du, ich glaube, das stimmt einfach nicht. Vertrau mir da mal, ich habe die Seite angeguckt, das geht einfach nicht auf. Und das ist, glaube ich, eine Kompetenz, an der wir auch viel arbeiten müssen. Wenn sowas wie Wahrheitswert von Nachrichten problematisch wird, dann braucht man eine Sensibilität für die Kontexte, in denen das besprochen wird. Und auch dafür, was für Effekte die Leute sich erwünschen, wenn sie sowas besprechen.
Und wie man darauf reagieren kann.
Genau, das hängt ja aber davon ab. Ja. Ne? Also wenn jemand das tut, um zu provozieren und die Aufmerksamkeit über die Widerlegung kriegt, dann hilft das Widerlegen nichts. Wenn man aber das Gefühl hat, da glaubt jemand irgendwelche Fehlinformationen zu Medikamenten, dann wäre es wahrscheinlich schon gut, ihm zu widersprechen, auch gerade, wenn man die Person persönlich ist. Und das sind einfach unterschiedliche Kontexte. Ich glaube, das muss man ein Stück weit auf dem Schirm haben.
Sind die Menschen überfordert mit ihren Aktivitäten in den Social-Media-Kanälen ganz generell?
Also so generell würde ich es, glaube ich, nicht formulieren im Sinne von überfordert. Ich denke, dass schon ein gewisser Anteil, vielleicht der größere, eine Zahl kann ich Ihnen nicht sagen, aber relevant groß, erlauben Sie mir diese Umschreibung, zumindest sich unterschätzt, was Kommunikation und Information auf den digitalen Plattformen bedeutet, wie sie funktioniert und wie gut und einfach man auch falsche Nachrichten verbreiten kann. Das eine sind die technologischen Instrumente und Möglichkeiten, dass man so tatsächliche Orchestrierung, Kampagnenmäßigkeiten dort starten kann, technisch unterstützt, dass man falsche Inhalte schnell, ganz einfach generieren kann, künstlich, die aber täuschend echt aussehen. Das ist sicherlich etwas, was die Leute unterschätzen. Und ich würde auch sagen, dass im Großen und Ganzen nicht nur bei den Privatpersonen, sondern sicherlich auch noch immer seitens der Politik insgesamt unterschätzt wird, dass es einfach eine klare Strategie, also dass es mehrere klare Strategien gibt, um eben die Integrität, die Vertrauensbeziehung sozusagen von innen destabilisieren zu wirken. Also die Gefahr von Desinformation als ein Instrument, dass das schlichtweg auch noch unterschätzt wird und eben auch auf den Plattformen.
Ja, wenn ich an der Stelle einmal, ich teile Ihre Auffassung, ich glaube, dass die staatlichen Anstrengungen in diesem Bereich beklagenswert hinter der Größe der Aufgabe zurückbleiben. Und ich will nur zwei Bereiche nennen. Das eine betrifft jüngere Menschen. Und ich glaube, heute ist die Frage, nicht nur lesen zu lernen, sondern auch zu schauen, wie kann ich eigentlich herausfinden, was ich da lese und ob ich dem vertrauen kann. Eine erstrangige Aufgabe wird in der Kultusministerkonferenz mit Hingabe und seit vielen Jahren diskutiert, aber ich glaube, mit relativ wenig Fortschritt. Und die zweite Frage ist über die Manipulation von Wahlen. Kann ich mich erinnern, hier an diesem Tisch haben wir, glaube ich, das erste Mal im Jahr 2017 diskutiert, als die Frage aufkam, als die Bundeskanzlerin noch persönlich Wladimir Putin hat wissen lassen, dass er sich aus den deutschen Wahlen heraushalten sollte. Und seitdem operieren wir an Modellen, staatlichen Strukturen, wie wir eigentlich ein Stück Transparenz herstellen können, wie wir damit umgehen können. Und auch in diesem Bereich ist zu spät leider die deutsche Grundmelodie. Wir finden dann mit Mühe und nach jahrelangen Diskussionen einen Mechanismus, welche Behörde jetzt eigentlich wie zuständig sein könnte. Jetzt haben wir eine zur Erfassung, die aber noch nicht wirklich richtig arbeitsfähig ist. Die Franzosen haben schon seit Jahren eine solche Institution, die übrigens das Bundesinnenministerium darauf aufmerksam machen musste, dass auch das Bundesinnenministerium von der Doppelgängerkampagne betroffen war, weil wir das selber gar nicht gemerkt hatten. Also wenn die Aufgabe groß ist und sie ist groß, dann würde man sich in diesen Bereichen dann doch ein Stück mehr Entschiedenheit, Entschlusskraft wünschen, als wir es in den vergangenen Jahren gesehen haben.
Es gab ja da, Freitag von Loringhofen, es gab ja jetzt auf der europäischen Ebene tatsächlich da Aktivitäten in der letzten Legislaturperiode des Europäischen Parlaments, Stichwort Digital Service Act, also eine gesetzgeberische Maßnahme, die Plattformen regulieren soll, die aber gleichzeitig die Plattformbetreiber auch dazu zwingt, Kontrolle auszuüben und da massiv einzugreifen. Mhm. Da gibt es ja jetzt im Umfeld von Elon Musk und möglichen Deals, ich sage mal europäische Zölle oder US-Zölle gegen Europa, die mit dem Thema eigentlich gar nichts zu tun haben, im Moment ja auch Diskussion. Aber ist dieses Instrument wirklich wirksam genug, wenn man es anwendet, gegen Fake News und Deepfakes vorzugehen? Oder ist das schon durch die ganze Konstruktion eher unbrauchbar?
Ich glaube, das ist ein sehr, sehr wichtiges und sehr probates Instrument, was Europa sich hier gegeben hat. Europa ist damit auch Avantgarde in der ganzen Welt eigentlich mit diesem Digital Services Act, verpflichtet die Betreiber zu Transparenz und zu Neutralität. Und genau darum geht es bei diesen Kampagnen, über die wir gerade gesprochen haben, wie der Doppelgänger-Kampagne, weil die eben nicht neutral sind und auch nicht transparent. Und die Kommission hat ja schon damit angefangen, Meta und auch X und auch TikTok aufzufordern, eben transparent zu sein und diese Mechanismen offen zu legen. Die weigern sich bisher, das zu tun. Aber das ist ein sehr scharfes Schwert potenziell. Niemand sollte allerdings erwarten, dass das von einem Tag auf den anderen geht, weil das ist ja dann ein langer Weg. Und ob man sozusagen wirklich Firmen dann zwingen kann zu einer Neutralität, müsste dann von Gerichten beantwortet werden. Und das kann natürlich Jahre dauern. Und wir alle wissen, dass wir im Moment in einer neuen Kontroverse mit den USA liegen. Das ist eine Mega-Kontroverse, die hier auf uns zukommt zwischen der Europäischen Union und den USA, genau in dem Bereich, wo die russische Bedrohung hier am gefährlichsten ist.
Hier geht es ja dann nicht nur um wirtschaftliche Fragen, wirtschaftliche Macht, sondern auch um, ja, man muss ja regelrecht sagen, die Destabilisierung von demokratischen Institutionen.
Ja, genau. Und die Europäische Kommission hat auch im Zusammenhang mit dem Digital Services Act die festgestellt und Leitlinien formuliert, dass Plattformen, große Plattformbetreiber müssen systemische Risiken im Zusammenhang mit Wahlen minimieren. Also das ist genau das, über das wir hier die ganze Zeit sprechen. Aber es ist behäbig, es ist langsam, genau. Und im Grunde sind die Wahlen bis dahin ja dann jeweils schon gelaufen. Das ist im Grunde das Problem, ja. Aber, und es spricht auch so ein bisschen darauf an, was Sie eben gesagt haben, man hat eine große Aufgabe und man muss da eigentlich mit ein bisschen mehr Elan und Schnelligkeit rangehen. Also auch die Erforschung und Arbeit zu desinformativen Inhalten, gerade im Kontext von Wahlen, das ist enorm schnelllebig. Dann kommen plötzlich desinformative Inhalte auf. Dann muss man eigentlich als zivilgesellschaftliche Organisation oder wir als Forscherinnen und Forscher sehr schnell reagieren. Man muss Ressourcen zusammenziehen, man muss schauen, was passiert da gerade, und dann müssten im Grunde daraus Konsequenzen von staatlicher Seite gezogen werden. Also diese Prozesse, die es bisher gibt, die sind zu langwierig. Und mit Blick auf die deutsche Ebene, man hat nicht nur das Problem mit der KMK, sondern auch Bund und Länder konnten sich im Vorhinein jetzt auf keinen Aktionsplan zum Umgang mit Desinformationen einigen. Auch da ist man einfach zu langsam.
Der übrigens auch schon seit 3 Jahren.
2023 gab es den ersten Arbeitskreis in der IMK dazu.
Ich würde gerne noch mal zuspitzen. Deutschland ist in der Europäischen Union ganz besonders im Fokus. Das wissen wir, das haben viele Experten herausgearbeitet, und im internationalen Vergleich tun wir viel weniger als andere. Dieses Ungleichgewicht muss aufgehoben werden.
Herr Kunka, von allen Parteien ist die AfD am erfolgreichsten im Netz unterwegs. Es gibt auch, Frau Riedl, ja bei Ihnen ein Diagramm, habe ich da gesehen, wo das auch sehr anschaulich ist, wie erfolgreich man da unterwegs ist. Liegt das an der Strategie der Partei? Liegt das an Algorithmen, die also quasi solche politischen Informationen, Botschaften bevorzugt? Liegt das vielleicht auch in russischen Trollarmeen? Ist es eine Mischung aus allem? Kann man dazu was sagen?
Also man kann sagen, dass wahrscheinlich alles davon eine Rolle spielt. Was aber auch wichtig ist, ist, dass man sich klar macht, dass es auch zur politischen Strategie der AfD passt, so zu arbeiten. Das ist nicht einfach nur eine kluge Marketingstrategie, sondern diese Partei präsentiert sich selbst als Fundamentalopposition, die in den Mainstream-Medien nicht vorkommt, was nicht stimmt. Aber das ficht die Tatsache irgendwie nicht. Und dann liegt es nahe, die sozialen Medien als alternativen Ausdrucksraum zu nutzen, vor allem, wenn man jetzt auch noch mit Elon Musk rumkumpeln kann und das sozusagen auch noch als so eine Edge irgendwie präsentieren kann öffentlich, dass man mit dem kokettiert. Und die Wählerinnenschaft der AfD ist weit überdurchschnittlich misstrauisch gegenüber klassischen Institutionen und den Medien und deswegen auch selber überdurchschnittlich stark aktiv auf Social Media. Also man beobachtet beim Erfolg der AfD auf Social Media eben auch ein Stück weit ein Ausweichverhalten. Das muss man schon auch mitthematisieren, dass Publikum und Partei sich da quasi treffen, weil sie der Meinung sind, woanders nicht vorzukommen.
Ja. Frau Riedl, eine Frage noch. Sie haben ja gesagt, es lässt sich kaum messen, Desinformationskampagnen, Social Media Aktivitäten und Auswirkungen zum Beispiel aufs Wahlergebnis. Würde sich das aber nach der Wahl in der Kenntnis der Wahlergebnisse dann rekonstruieren lassen?
Also vom Methodendesign ist es eigentlich anders. Man müsste sozusagen mehrmals Befragungen machen und zu unterschiedlichen Zeitpunkten mit einer bestimmten Personengruppe. Manche bekommen desinformative Inhalte und manche nicht. Also so richtig fast wie in der Medizin, wie man es da mit Experimenten kennt. Das kann man relativ gut machen. Und dazu gibt es auch eine Studienlage, und die zeigt dann eben auch, dass die Exposition gegenüber desinformativen Inhalten auch eine Auswirkung auf die Wahlentscheidung dann entsprechend haben kann. Vielleicht noch ganz kurz mit Blick auf diese Überpräsenz der AfD. Sie hatten den Algorithmus benannt. Ja, es gibt sozusagen eine algorithmische Bevorteilung für bestimmte politische Einstellungen, und die sind dann eher auf Seiten der AfD. Aber wir sehen ganz aktuell auch im Wahlkampf, dass sich diese Machtverhältnisse im digitalen Raum verschieben auf den Plattformen. Die AfD ist mit ihrem eigenen Verhalten immer noch sehr aktiv, postet viel, aber Likes, Unterstützung und auch Sichtbarkeit bekommen mittlerweile auch die anderen Parteien. Beispielsweise die Linke ist sehr erfolgreich gerade auf TikTok. Die anderen Parteien holen nach, aber auch die SPD, die Union, die FDP, die Grünen posten selber ziemlich viel, auch auf TikTok.
Das heißt, man kann damit rechnen, dass vielleicht in Zukunft da wieder mehr Waffengleichheit herrscht. Wir werden das in der Tat jetzt dann auch in diesem Lichte beurteilen. Am 23. Februar vor 18 Uhr lässt sich nichts Belastbares sagen. Ich bedanke mich bei Jasmin Riedl, bei Arndt Freitag von Loringhoven, bei Georg Maskulo und bei Nils Kumka. Liebe Zuschauerinnen, liebe Zuschauer, morgen in der Phoenix-Runde Trumps Friedensplan, Wendepunkt für die Ukraine. Aktuell ist jetzt bei Phoenix der Tag mit Thomas Bade, darin auch Ausschnitte aus der letzten Bundestagssitzung heute vor den Bundestagswahlen. Ich kann Ihnen jetzt schon versprechen, das war keine Parlamentsdebatte, sondern eine Wahlkampfveranstaltung unter der Reichstagskuppel. Bleiben Sie bei uns.